Weil ich war gestern Abend auf der Preisverleihung vom Hans-Litten-Preis. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, obwohl das gut wäre für den Deutschen zu wissen, wer Hans Litten ist. Ich wusste es nicht. Meine Frau hat den Hans-Litten-Preis bekommen. So, das heißt, sie musste sich damit auseinandersetzen, was das ist. Es war ein Rechtsanwalt, ein Berliner Rechtsanwalt, der in den 20ern und 30er Jahren sich gegen nationalsozialistischen Terror zur Wehr gesetzt hat, Anklagen geführt hat und versucht hat, geltendes Recht umzusetzen, so damit Nazis dann halt mit der Weimarer Verfassung konfrontiert wurden. Und es gab eine Situation, wo er einen Adolf Hitler dann in den Zeugenstand berufen hat und er dann öffentlich dazu gezwungen wurde, auf die Weimarer Verfassung und auf Demokratie zu schwören, weil er sonst im Zuchthaus gelandet wäre, was Hitler ihm nie verziehen hat. 1933 war er sofort im Konzentrationslager und nach 5 Jahren Folter ist er dann 1938 in Dachau gestorben. So, und dann wurde dann natürlich so gesagt, so, wir müssen uns alle engagieren und im Geiste von Hans Litten, wenn Möglichkeiten sich bieten, einzuspringen, dann sollten wir da sein. Dann sitze da so auf diesem Empfang, ja gut, dann muss ich wohl morgen predigen. Auch wenn ich jetzt nicht mich damit in eine Linie von Hans Litten stellen will. Aber das große Problem natürlich, Vorbereitungszeit war ein bisschen kürzer als sonst. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich schaffe es, kurze Vorbereitungszeit, kurz und prägnant zu reden, oder es wird ganz, ganz lang, weil ich mir ständig über die Worte nachdenken muss. Also mal sehen, was bei rauskommt, ja? Psalm 42. Vers 2 bis 6. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Einer meiner Lieblingspsalme. Und weil er sehr mir ans Herz geht und mir ausdrückt, was ich so oft fühlen kann. Sehnsucht. Sehnsucht nach Sicherheit. Sehnsucht nach Frieden. Nach Hoffnung. Nach einer Zukunft. Und das ist so eine Sehnsucht, die ich besonders so, als ich noch sehr jung war, 17, 18, 19, sehr, sehr stark gespürt habe. Also mit diesem Leben konfrontiert, mit meinem Leben konfrontiert, mit unserer Gesellschaft, mit all dem, was um mich herum passiert, was alles schiefläuft. Du musst nicht alt werden, um früh zu erkennen, dass eine Menge Sachen um dich herum nicht so laufen, wie es eigentlich gut wäre. Und das war vor 20 Jahren so, das ist heute genauso. Und mich sehr stark damit auseinandergesetzt, was kann man tun? Wie kann man die Gewalt in unserer Welt bekämpfen? Wie kann man die Einsamkeit, die ich in unserer Gesellschaft gesehen habe, wie kann man das überwinden? So viele Menschen und doch alle nicht miteinander verbunden. Wie kann man die Zerstörung von unserer Umwelt, von unserer Natur, wie kann man das alles überwinden? War ich wirklich sehr verzweifelt. So diese Verzweiflung, die David hier beschreibt im Psalm 42, die habe ich damals sehr stark, sehr intensiv wahrgenommen. Und dann habe ich halt versucht, mich zu betäuben, versucht, das irgendwie wegzudrücken. Viel Partys, viele lockere Beziehungen, aber hat nicht geholfen. Es gab dann so, ich wusste wirklich nicht, was mache ich denn nur damit? Was mache ich mit dieser Intensität? Ich glaube, dem Einzigen, dem ich das jemals bekannt habe, war Helge. Ich bin dann so in den Wald gegangen und habe dann so Bäume umarmt, ja, so Tree-Hugging. Ich muss so mit der Natur in Kontakt kommen, Frieden finden. Ja, ich muss das bekennen. Ich war ein Tree-Hugger. Ja, aber ich habe gedacht, ey, das sind nochmal reine Geschöpfe, ja. Die wachsen hier, die geben hier Sauerstoff, die tun was dass diese Welt noch funktioniert, was machen wir bloß mit unserer schönen Natur? Aber diese Motivation, diese Sehnsucht nach was Festem, nach was Grundsätzlichem, an dem ich mich festhalten kann, auf das ich stehen kann, das mich beschützt, das für mich da ist. Ich wusste nicht, dass es Gott ist, wonach ich suche. Ich wusste nicht, dass es Jesus ist. Und deswegen, da macht man echt verrücktesten Sachen. Zum Beispiel nachts in den Wald gehen. Genau. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass ich dann Jesus kennengelernt habe, dass ich dann verstanden habe, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie das alles geplant ist. Und dass diese tiefe Sehnsucht in mir nicht nur was Physisches ist, sondern dass das wirklich auch ein Teil von meiner Unendlichkeit ist. Und deswegen habe ich dann als allererstes Freiheit gefunden in Christus. Mein erster Punkt. Freiheit. 1. Korinther 15. Vers 51. Und ich muss darüber nachdenken, ich komme aus dem Osten unserer Republik, komplett atheistisch groß geworden. Ich war einmal, bevor ich in unserem Gottesdienst war, war ich in einem Gottesdienst in meinem ganzen Leben. Einmal. Wenn ich in einem Kirchengebäude war, dann waren das meistens historische Gebäude, die man aus Geschichtsinteresse besucht hat. So, das heißt, so dieses Konzept von Glauben, von Christentum, von Religion, das war eigentlich eine Geschichte weit weg. Vielleicht so ein bisschen aus dem Mittelalter. Aber es war eine ganz spannende Auseinandersetzung, wie ich immer wieder in mir gespürt habe, dass wir eigentlich, glaube ich, dass ich mehr bin als nur irgendwie Atome und Moleküle. Eigentlich glaube ich, dass das alles hier nicht unbedingt Zufall ist, sondern dass es in mir was gibt, was nach was Größerem sucht. Das dann in Jesus zu finden. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Hat sich für mich eine ganz, ganz neue Welt aufgeschlossen. Zu wissen, das, was ich sehe, das, was ich erlebe, diese Enttäuschung, die ich sehe, die Missstände, die ich sehe, die Missgunst, die man sieht unter den Menschen, diese Gier, Zerstörung, Hass, Gewalt, dass das was ganz Fleischliches ist. Und, wie hier beschrieben, es ist nur etwas Temporäres, etwas Kurzes, etwas Zeitliches, das überwunden werden wird. Und ich werde irgendwann verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Und als mir das bewusst geworden ist, dass das wirklich irgendwann alles vorbei ist, dass es eine Auferstehung geben wird, dass wir uns alle verändern werden, dass es eine neue Welt geben wird, eine neue Realität, das hat mich unglaublich frei gemacht. Und damals habe ich dann so gelebt, ja, das kann in jedem Moment passieren. Ich bin wirklich morgens aufgestanden und habe gedacht, vielleicht ist heute der letzte Tag und der plötzliche Augenblick kann jederzeit da sein. Das hat mich unglaublich frei gemacht. Ich konnte mein Leben auf einmal total genießen, weil ich dachte so, hey, Gott wird alles verwandeln, Gott hat alles schon vorbereitet für die Verwandlung und er wird alles überwinden. Er wird die Sünde überwinden, er wird den Tod überwinden und ich werde absolut frei sein. Und dieses tiefe Bewusstsein, dieser tiefe Glaube, der hat mich frei gemacht in meinem Alltag. Ich war trotzdem noch ein Sünder. Ich war trotzdem noch ein Sünder, aber es fiel mir, ich war so frei, Gnade anzunehmen. Ich war trotzdem noch ein Sünder, aber ich war so frei, umzukehren, mit meinen Brüdern über mein Leben zu reden, mit meinen Freunden um mich herum. Ich war so frei und dachte so, jeden Moment kann es vorbei sein. Bitte, schau dir an, was für eine Perle Jesus Christus ist. Ich war so frei, mit meinen Eltern darüber zu reden, mit meinem Bruder, mit meinen Großeltern. Meine Großmutter ist eine Flüchtling aus Ostpreußen. Ich war so begeistert, dass der Junge sich jetzt mit Glauben auseinandersetzt. Und als ich getauft wurde, hat es mir erstmal 50 D-Mark gegeben. Mensch, der Junge ist kein Heide mehr. Das wusste ich nicht vorher, ja. Ich habe mich nicht wegen der 50 D-Mark kaufen lassen, ja. Und ich dachte so wirklich, also mein Leben ist frei. Und ich möchte uns daran erinnern, was uns eigentlich wirklich motiviert hat. Dass du wirklich verstanden hast, dass das, was du hier gerade erlebst, wirklich temporär ist. Das geht vorüber. Schlimm ist natürlich, dass das Ganze nicht ganz so schnell ging, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Mann, ey. Ich bin 2000 getauft worden. Ich habe gedacht, also das ist ja so 2000, die wirkliche Jahrtausendwende ist ja 2001, vielleicht dauert es noch ein Jahr, bis vorbei ist. Alles vorbei. Ja, dann wirst du halt umso älter, du investierst dich immer mehr in dein Leben und dann fängst du an, oh, ich möchte das gar nicht alles verlieren, ne? Ich habe doch so eine schöne Wohnung jetzt. Oh, und ich war jetzt in der Toskana im Urlaub, oh, ich muss noch dahin in Urlaub, ich will gar nicht, dass das alles vorbei ist. Das ist nämlich mein zweiter Punkt, dann kommt die Gefangenschaft, kommt zurück. Zweiter Punkt, die Gefangenschaft. Jeremia 17. Jeremia Vers 17. Vers 5. Ja, und als ich Christ geworden bin, an diese Stelle im Jakobus 4, Vers 14, die fand ich so großartig, ne? Ein Hauch seid ihr. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube 2000 oder so, da gab es ein Männer-Event, wo dann sich der Prediger hingestellt hat und dann so mit Haarspray so eine kurze Dampfwolke in den Raum gestellt hat und so schnell werdet ihr vergehen. Das ist die Wahrheit. Und unser Leben ist nur ein Zelt. 2. Korinther 5, Vers 1. Aber dann die Gefangenschaft. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch hält für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen von Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und dann fängst du an, dich in dein Leben zu investieren und du machst dir Gedanken, was will ich eigentlich alles machen, was will ich alles beeinflussen, was kann ich alles tun? Genau das, was Wolfgang gerade angesprochen hat. Und dann wird immer wichtiger, was ich kann, was ich will, was ich muss. Und mein Arm kontrolliert mein Leben. Mein Arm ist die Kraft, mit der ich mich verändere. Mein Arm bestimmt darüber, was morgen passiert, was übermorgen passiert. Meine Pläne werden die wichtigen Pläne. Und Gott sagt natürlich, verflucht der Mann, der Fleisch hält für seinen Arm. Verflucht der Mann. Er verpasst das Ziel. Ein Dornenstrauch in der Wüste. Ein verdorrter Baum. Wie Gras. Verdorrt, verbrannt, verweht. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo Gott deswegen eingreift. Weil er will dich nicht verfluchen. Er will, dass du verwandelt wirst. In einem Augenblick. Und wir alle werden verwandelt werden. Keine Frage. Und er will nicht, dass du verflucht bist, sondern er greift ein. Und dann gibt er mir immer wieder Situationen, wo ich darüber nachdenken kann, was ist die Grundlage? Wo suche ich die Zuversicht? Wo finde ich meine Stärke? Wo finde ich meine Kraft? Mein Arm? Mein Leben? Meine Pläne? Oder Gott? Und die Situation jetzt gerade mit Scott und Lynn, ich bin sehr, sehr dankbar für die beiden, wie sie sich engagiert haben. Ich war total ermutigt, wie sie aus den USA wiedergekommen sind und dann so viel angepackt haben nach dem Sommer. Wirklich das Niveau von geistlicher Hingabe, uns wirklich anzureizen zu guten Werken, auf ein gesundes, gutes, hohes Niveau zu kommen. Wie wir mit Reinheit umgehen, wie wir uns geistlich miteinander austauschen. War ich total begeistert. Ihr Maßstab, was Jüngerschaft für mich bedeutet, was Jüngerschaft in meiner Ehe bedeutet, was Jüngerschaft in meinem Bibelkreis, in der Hausgemeinde, im Gemeinderat bedeutet, war ich total begeistert. Und dann kommt eine Krankheit. Und dann ist meine erste Reaktion, alles wird zusammenbrechen. Die ganze gesunde Dynamik, die wir jetzt aufgebaut haben in den letzten 3-4 Monate. Die ganzen guten Ideen, die ganzen Pläne, all das, was wir umgesetzt haben, wird alles nicht stattfinden. Und dann merke ich, ui, habe ich mich auf Menschen verlassen? Ist die Geistlichkeit in meinem Umfeld davon abhängig, welche Menschen in meinem Leben drin sind? Ist geistliches Wachstum davon abhängig, ob ich starke, reife Brüder und Schwestern um mich herum habe? Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und weil meine erste Reaktion war dann natürlich, erstmal war ich zerstört und dann ist meine erste Reaktion, ja, dann muss ich das jetzt alles machen. So, jetzt komm, Miri, wir machen jetzt eine Liste. Wir müssen jetzt einen Plan machen, was alles zu tun ist. So, dann ist erstmal, verlasse ich mich auf jemanden, Dritten, dem ich vertraue. Okay, der ist jetzt nicht da, dann muss ich mich auf mich verlassen. Verflucht ist der Mann, der Fleisch hält für seinen Arm. Und ich bin gefangen. Gefangen in mir selbst. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Weil ich glaube absolut, dass es wichtig ist, Geistlichkeit anzuspornen, anzupushen, auf ein neues Niveau zu heben. Ich glaube, dass es absolut wichtig ist, über Hingabe und über Jüngerschaft zu reden, regelmäßig, weil mein Leben voll ist, weil ich sonst den Fokus verliere. Aber es ist ganz, ganz wichtig, so wie wir es am Abend mal gehört haben, mich wirklich aus Jesus heraus dazu zu motivieren. Dass das, was ich tue, keine Pflicht ist, sondern wieder zurückkehren zu der Freiheit, die Jesus mir gegeben hat. Dass ich weiß, es kann jeden Moment vorbei sein. Dass ich weiß, ich werde verwandelt werden. Er wird mich retten. Er wird mich neu machen. Unglaublich. Ich kann all das hinter mir lassen. Ich werde all das hinter mir lassen. Es hat so wenig Bedeutung. Und deswegen mache ich, was richtig ist. Damit ich wieder in Verbindung komme, raus aus der Gefangenschaft, zurück zur Ewigkeit. So, lasst uns noch mal ein bisschen über Ewigkeit reden. Matthäus 25. Also, aus der Freiheit in die Gefangenschaft, zurück zur Ewigkeit. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommt in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden.
Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und er sagt das ganz klar. Ich war am Samstagabend bin ich am Entwicklungshilfeministerium vorbeigelaufen und da haben sie eine LED-Tafel aufgebaut, wo die Weltbevölkerung permanent aktualisiert wird. Das ist natürlich jetzt, Deutschland hat noch nicht genug Drohnen in der Luft, wir werden jetzt nicht alle Geburten und Todesfälle gleichzeitig überwachen. Das ist natürlich ein mathematisches Modell basierend auf einer Statistik. Aber der Kollege, war ein indischer Kollege, mit dem ich daran vorbeigegangen bin, hat gesagt, aber wir sind ja hier in Deutschland, unsere Modelle sind ziemlich genau. Wir können immerhin sogar unseren Autos beibringen, dass die erkennen, ob die gerade auf dem Prüfstand sind oder nicht. Ne? Also mathematische Modelle aus Deutschland sind genau. Da waren wir irgendwie bei 7,3 Milliarden Menschen angekommen, Samstagabend. Also alle 2-3 Sekunden ging das um 4, 5, 6 Leute hoch. All diese Menschen werden eines Tages versammelt sein. Das ist, was er hier sagt. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von Böcken scheidet. Wird die Schafen zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Das musst du dir mal vorstellen für mich, ja? Ich komme so mit komplett atheistischer Hintergrund. Ohne Glauben aufgewachsen. Einziger Glauben, der mir beigebracht wurde, ist an dich selbst, weil das ist, was du in der Hand hast. Das ist, was du kontrollieren kannst, wenn du was erreichen willst, ne? Dein Arm, dein Fleisch. Jetzt setze ich mich mit einem Buch auseinander, 2000 Jahre alt, Teile davon sogar 4000 Jahre alt, also 3600. Nimm's nicht ganz genau, Christian, ja? Nagel mich hin. So, und da steht dann drin, dass das dann irgendwann passieren wird, ja, diese Teilung. Also wir leben im 21. Jahrhundert und es ist ganz schwierig, irgendwie schwarz und weiß zu nennen. So links und rechts, oh. Gut und böse. Ah. Und ich sage auch, dass das sehr, sehr schwierig ist für mich als Mensch. Ich sage auch, dass das so gut wie unmöglich ist für dich als Mensch. Aber es gibt jemanden, der wird das können. Der kann das und der tut das. Jeden Tag. Links und rechts. Gut und böse. Schafe oder Böcke. Und wir hatten am Freitag im Bibelkreis genau darüber auch eine Diskussion, über diesen Absolutheitsanspruch eines Jesus Christus. Was fällt dem eigentlich ein? Sich da hinzustellen und zu sagen, er ist der einzige Weg. Ich komme gerade aus Indien wieder, so ein tolerantes Land, ja. Die tun keiner Fliege was zuleide. Jedem das Seine. Du kannst machen, was du willst, solange nur die anderen nicht von dir genervt oder belästigt werden. Und da meinte ich so, das ist für die, also sehr viel moralischere Gesellschaft. Also da ist Familie ist wichtig, Gemeinschaft ist total wichtig, Geld, Sex, all das, was so bei uns so gerade hoch in der Priorität ist, ist da alles noch nicht so wichtig. Ja, macht sehr viel mehr Spaß, mit den Leuten sich dort zu unterhalten. Es ist einfach sehr viel schöner, zusammenzukommen, weil du noch nicht so das Gefühl hast, da gibt es so diese ganzen sündhaften oder Triebkräfte. Und dann meinte ich so denen, aber die haben ein ganz, ganz großes Problem. Die sind so tolerant, so ein Alleingültigkeitsanspruch, das wird für die ganz schwierig. Und dann sagt Jakob zu mir, du weißt, ich bin Europäer, für mich ist das auch ganz schwierig. Ich weiß jetzt nicht, warum das für die Inder so leicht sein soll. Das gilt ja genauso für die katholische Kirche oder wen auch immer. Also, Jakob hat recht. Was Jesus da sagt, ist total krass. Und was Jesus machen wird, ist total krass. Links oder rechts. Und er entscheidet. Tut mir leid, ihr seid jetzt auf der rechten Seite. Naja. Helga hat nochmal Glück gehabt, ne? Und das Krasse ist, was im 1. Korinther steht, innerhalb eines Augenblicks, du siehst es nicht kommen. Alles verwandelt. Die einen zur Auferstehung, die anderen weiter in Vergänglichkeit. Und das ist wahr. Und das ist total befreiend, wenn ich das für mich verstanden habe und wenn ich das für mich angenommen habe und wenn ich daran dann wirklich diese Freiheit wieder leben kann. Und ich weiß, dass ich immer wieder gefangen werde in mir selbst, in meinem Alltag, in meinen Strukturen, aber dass ich, wenn ich mit dem Blick auf die Ewigkeit, komme ich da immer wieder raus. Und damit möchte ich dann schließen, weil dann aus dem Blick für die Ewigkeit jetzt in den Alltag. 1. Petrus, Kapitel 2. Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden, als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung und des Herrn Willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die vor ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien, nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Und der sagt mir dann so, wenn wir das begriffen haben, dass wir alle auf eine Ewigkeit zusteuern, und wenn wir dann aus diesem Bewusstsein heraus wirklich frei sind, dann lass das auch dein Leben beeinflussen. Dann glaub daran, dass du dein Umfeld beeinflussen kannst. Dann glaub daran, dass du dein Umfeld verändern kannst. Und noch viel spannender, dass du dich selbst verändern kannst. Ich muss ja zugeben, ich bin ja am Anfang mit einer ganz großen Motivation Christ geworden, weil ich dachte, ich kann endlich die Welt verändern. Ne? Alle um mich herum, diese Umweltverschmutzung, dieser ganze Hass, diese ganze Gewalt auf dieser Erde, ist ja nur wegen der anderen. Ich kann mich selbst verändern. Ich kann im Licht leben. Ich kann mit Mut und Wahrheit leben. Ich kann den Menschen um mich herum immer wieder sagen, wie wertvoll, wie heilig und wie krass Jesus ist. Ich bin frei. Ich bin ewig. Und ich kann mein Umfeld wirklich beeinflussen. Und das ist genau das, was Petrus dann hier auch denen gesagt hat, woran er sie erinnert hat. Es ist keine Pflicht, sondern ihr seid die Freien. Ihr seid die Freien. Und nutzt eure Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit. Nicht für eure fleischlichen Begierden, die jeder von uns, wie ich, jeden Tag bekämpfen muss. Gegen wehren muss, klar. Aber sondern dient mit guten Taten. Und deswegen frag dich, was denkst du, wann wird der Augenblick sein? Glaubst du noch an das mit dem Zwinkern, diese Verwandlung irgendwann stattfinden wird? Ist dir das präsent? Lass dich daran erinnern. Erinnere die Geschwister um dich herum. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die nur sehr, sehr viel Energie hat, wenn ich mich im Glauben wieder darauf einlasse. Und dann wirklich die Gefangenschaft des Ich-Glaubens, dieses auf Menschen verlassen, dass ich das wirklich überwinden kann, im Blick auf die Ewigkeit, um dann wirklich frei meinen geistlichen Alltag zu bestimmen. Und überleg dir das, was das für dich bedeutet, dein geistlicher Alltag. Das, was er hier anspricht, was Jesus da angesprochen hat. Fremde aufnehmen, Wahrheit sagen, dienen, für die anderen da sein. Und das sind gar nicht so, wenn du dir das anguckst in Matthäus 25, dann immer so, es müssen nicht immer so die ganz, ganz großen Projekte sein. Es ist toll, dass wir große Projekte machen. Ich bin großer Fan von der Missionsgesellschaft. Waldo ist nächstes Wochenende da, nicht dieses Wochenende, nächstes Wochenende da. Das finde ich toll, dass wir ihn haben und dass er sich so engagiert und dass es Männer wie ihn gibt, die ganz großen Projekte vorantreiben. Aber die ganz großen Projekte brauchen auch ganz, ganz viele kleine Projekte. Jeden Tag, in deiner Woche, in deinem Tag. Die Gespräche, die du hast, die Entscheidungen, die du triffst, umzukehren, dich zu verändern, dein Umfeld zu verändern, dein Umfeld zu beeinflussen. So. Nehmt das mit in die nächste Woche. Freut euch auf Waldor am nächsten Wochenende. Vielen Dank an die Technik für das neue Mikro. Fühl mich hier viel, viel freier. Kann viel leichter auftreten und aufreden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.